Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers, schön, dass Sie dabei sind. Gut zwei Wochen vor der Europawahl fällt auch deutschen Medien wieder einer auf, der offenbar nie wirklich weg war. Nigel Farage als Kopf der rechtspopulistischen UKIP war er einst einer der Protagonisten des Brexit. Inzwischen ist er an der Spitze einer anderen Partei, der Brexit-Partei, und ist auch dort sehr erfolgreich. Die Partei gibt es erst seit wenigen Wochen, doch Umfragen sagen ihr bereits gut ein Drittel der Wählerstimmen bei der EU-Wahl voraus. Und Farage holt sich diese Zustimmung, wie so viele Rechtspopulisten auch aktuell weltweit, indem er öffentlich-rechtliche Medien attackiert. Wie in diesem Fall hier, einem Interview, das er gestern der BBC gegeben hat, wo Moderator Andrew Marr wissen wollte, was Farage beim Thema Waffenkontrolle vorhat.
Do you still
What's
want,
wrong with the BBC?
Do you still want to
What
roll,
is wrong with the BBC?
Do you still want to roll back gun controls and reintroduce handguns to this country?
Was stimmt nicht mit der BBC, fragte Farage immer wieder zurück. Der Moderator hatte bereits zuvor Fragen gestellt, die dem 55-jährigen Politiker nicht gefielen. Fragen wie die nach Farages Aussage, die Sorge über den Klimawandel sei die dümmste Sache in der Geschichte der Menschheit. Anstatt Antworten zu geben, stellte Farage am Ende fest, er habe in seinem Leben noch nicht ein solch lächerliches Interview erlebt.
I've never in my life seen a more ridiculous interview than this. You are not prepared to talk about what is going on in this country today. You're in denial, the BBC's in denial, the Tory and Labour parties are in denial. I think you're all in for a bigger surprise on Thursday than you can even imagine.
Auf Twitter erklärte Farage im Anschluss, man bekämpfe nicht nur die politische Klasse, sondern auch die BBC. Das erinnert doch auch sehr an die Art und Weise, wie sich in Deutschland die AfD über Medien äußert, über Öffentlich-Rechtliche und andere. Und so kam diese Ankündigung vor einigen Wochen nicht überraschend. Die AfD plane eine eigene Medienkonferenz im Bundestag. Ein Treffen, zu dem zunächst Stephen Bannon angekündigt wurde. Doch der Breitbart-Gründer und ehemalige Trump-Berater ist am Wochenende nicht nach Berlin gekommen. Und auch Nadine Lindner, Korrespondentin für das Deutschlandradio im Hauptstadtstudio, war nicht dabei, obwohl sie Zeit und Lust gehabt hätten, Frau Lindner. Warum hat es nicht geklappt?
Ja, es gab tatsächlich keine Möglichkeit, sich als Journalistin oder Journalist zu akkreditieren, um diese Medienkonferenz der AfD-Bundestagsfraktion zu beobachten oder wenigstens Teile davon zu beobachten, was eigentlich für mich und den Kollegen hier im Hauptstadtstudio, die AfD im parlamentarischen Raum beobachten, einfach auch zum Tages- und Routinegeschäft kommt. Es gab im Vorfeld relativ viele Irritationen. Am Dienstag wurde noch eine Pressekonferenz in Aussicht gestellt, die es dann am Samstag im Anschluss an diese Konferenz geben sollte. Die gab es aber tatsächlich nicht. Die hat nicht stattgefunden. Stattdessen gab es dann am Freitagvormittag eine E-Mail des Pressesprechers der AfD-Bundestagsfraktion, wo er nochmal darauf hingewiesen hat, diese Veranstaltung, also die Medienkonferenz, die ist nicht öffentlich, sondern nur für geladene Gäste. Und wenn Sie keine Einladungsbestätigung haben, dann sollte man davon Abstand nehmen, überhaupt dort trotzdem zu erscheinen. Also was halt wenig verklausuliert heißt, sowas wie bleiben Sie weg. Es ist ein bisschen bizarr, finde ich, im Verhältnis zu den Hauptstadtjournalisten, die großes Interesse natürlich daran gehabt hätten, die Konferenz zu beobachten. Jürgen Braun, einer der parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, der war bei der Konferenz. Und wiederum der gleiche Jürgen Braun hat vor wenigen Monaten noch einen Empfang im Bundestag für die akkreditierten Hauptstadtjournalisten ausgerichtet und hat dann dort den Wunsch geäußert, ja, man möge jetzt hier gemeinsam angenehm feiern und auch 2019 wieder engagiert sprechen und fachsimpeln können, aber offensichtlich dann halt nur zu Gelegenheiten, die AfD dann selber bestimmt.
Von der Konferenz am Wochenende sind dennoch ein paar Dinge bekannt geworden. Was zum Beispiel?
Also im Vorfeld waren eigentlich nur drei Namen bekannt. Da ging es um David Berger. Das ging dann aus der Einladung, die über den Bundestagsabgeordneten Udo Hemmelgarn verbreitet wurde. David Berger mit dem Blog Philosophia Perennis, der auch Mitglied im Kuratorium der Desiderius Erasmus Stiftung, der parteinahen Stiftung der AfD ist. Christian Jung vom Blog Metropolico. Jung kommt aus dem Umfeld der Partei Die Freiheit. Und interessanterweise ist während der Konferenz relativ wenig nach außen gedrungen. Und man muss sich das überlegen, eine Medienkonferenz, bei der nicht exzessiv getwittert wird, das ist dann schon halbwegs erstaunlich. Das meiste Material ist dann nach der Konferenz auf diversen Blogs und Plattformen aufgetaucht. Wir können hier ein Interview hören mit Nicole Höchst, Bundestagsabgeordnete. Die hat Stefan Bauer interviewt, der da war. Stefan Bauer beschreibt sich selbst als Hobbyjournalist, der Fragen stellt, die von den anderen Medien nicht gestellt werden, bittet auf YouTube dann auch um Spenden für seinen Account. Und ihm gegenüber hat die Abgeordnete Höchst dann ihre Ziele so beschrieben.
Wir möchten einfach gerne aus diesem Verlies des Vergessens, Verschweigens und möglichst nur Berichtens, wenn man irgendeinen Skandal aus irgendwas machen kann, herauskommen. Dabei haben wir nicht vergessen, wem wir es zu verdanken haben, dass wir überhaupt hier sind im Deutschen Bundestag und auch in allen Landesparlamenten. Und das sind die freien Medien.
Ja, und damit meint sie halt alternative Rechts, alternative Medien. Vorbild so höchst ist die USA mit dem klar polarisierten Mediensystem. Das wünsche man sich auch hier. Und in der Begrüßungsrede hat Martin Renner, Bundestagsabgeordneter, noch von Haltungsjournalisten gesprochen, die eine Phalanx zur Abschaffung des Nationalstaates bilden würden. Und die alternativen Medien, die sollten die Haltungsjournalisten unter Beobachtung nehmen und kritisieren, was dort an Haltung präsentiert wird.
Der prominente internationale Name nach Stephen Bannon, der genannt wurde, war Milo Yiannopoulos, ein Überraschungsgast, der am Ende dann doch gekommen ist.
Ja, der ist gekommen, allerdings nicht in die Räumlichkeiten des Bundestags, zumindest nicht für seine Ansprache. Die hat er dann in der Kneipe zwischen Brandenburger Tor und Bundestag gehalten. Yiannopoulos, Blogger, Provokateur, Breitbart-Mitarbeiter, bis er dann über Äußerungen zur Pädophilie gestürzt ist, wurde kürzlich als rechter Provokateur von zahlreichen sozialen Plattformen verbannt, ist mit Einreisesperre nach Australien belegt, nach Äußerungen über das Christchurch-Attentat. Er hat eine Rede gehalten und wir können kurz reinhören in zwei Ausschnitte, wie er sich dort präsentiert hat.
Ich habe kurze Zeit in Berlin gewohnt. Es ist auch so schön, wieder da zu sein. Ich hatte mit den besten Sex meines Lebens hier.
Ja, Yiannopoulos als schwuler Provokateur auch bekannt. Er hat dann später sich selbst noch als islamophob bezeichnet und ist dann später in seiner Ansprache noch politischer geworden.
These migrants are so awful that even other Muslim countries didn't want them. There were plenty of neighboring countries that could have taken Syrians when the war broke out, but instead they were sent here. That's not mercy, that's an invasion.
Also die Migration der Syrer nach Deutschland, die sei eine Invasion gewesen. Und die deutschen Medien, so hat Yiannopoulos das unter dem Jubel auch der Anwesenden gesagt, die würden heimtückisch arbeiten.
Vielen Dank, Nadine Lindner, zur Medienkonferenz der AfD am Wochenende im Bundestag. Wir bleiben in Berlin und auch im Regierungsviertel, denn dort auf der Spree soll es im kommenden Jahr unterwegs sein. Deutschlands erstes Redaktionsschiff, das hat der ehemalige Handelsblatt-Chefredakteur Gabor Steingart vergangene Woche bekannt gegeben. Wir haben darüber berichtet. Auf diesem Schiff, der Media Pioneer, wolle man dann Journalismus einer neuen Zeit machen. Und dazu gehört auch, Bewährtes fortzusetzen. Steingarts Morning Briefing, sein Podcast, der bereits jetzt kein Jahr, nachdem er gestartet ist, Deutschlands führender täglicher Politik-Podcast sein soll. Also Steingart. Als Beweis für diesen Erfolg präsentiert er Zahlen. Die Rede ist von 400.000 Streams jede Woche. Marc Krüger ist bei T-Online für einen vergleichbaren Podcast, den Tagesanbruch, mitverantwortlich und beschäftigt sich schon lange mit der Frage, wie für Podcasts Zahlen erhoben werden. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, wie Gabor Steingart wohl gerechnet hat.
Ja, grundsätzlich stellt Gabor Steingart natürlich seinen Podcast im Internet zur Verfügung auf verschiedenen Plattformen und wenn dann jemand draufklickt und sich diesen Podcast anhört, dann kann man das zählen. Und dann kann man natürlich auch schauen, wie viele sind das pro Tag, pro Woche. Ein Problem gibt es dabei, nämlich Podcasts werden in der Regel nicht zentral von einer Stelle aus angehört, sondern sind auf verschiedensten Netzwerken und Plattformen.
Also es gibt nicht so etwas wie eine zentrale Zählstelle?
Nein, die gibt es nicht. Also ein Podcast-Audio packt man normalerweise zum größten Anbieter, das ist iTunes, Apple Podcasts, zu Google und auch auf Streaming-Plattformen. Und von da gibt es dann natürlich viele Möglichkeiten für den Hörer auch drauf zu klicken. Und diese Daten muss man dann erstmal von den Netzwerken wieder zusammenziehen und auswerten. Und das Problem ist, der eine liefert die Daten dann nahezu in Echtzeit, der nächste braucht so ungefähr 2 Tage oder liefert das Ganze wochenweise aus. Und man selbst muss das dann nachträglich so zusammenziehen und erst auswerten. Und das macht Gabor Steingart, das machen aber auch alle anderen.
Und die 400.000, die müssen wir ihm jetzt einfach glauben und die werden auch stimmen.
Wenn dem so ist, dann gönne ich ihm das. Also er steckt da sehr viel Geld und Arbeit in diesem Podcast und ich freue mich grundsätzlich darüber, wenn Podcasts erfolgreich sind.
Er vergleicht ja die 400.000 Streams mit Abozahlen von Tageszeitungen. Ist das ein Vergleich, der funktioniert aus Ihrer Sicht?
Ja, also ich glaube, wenn wir sagen würden, wir nehmen mal die wöchentliche Hörerschaft des Deutschlandfunks oder die wöchentliche Leserschaft von t-online.de und vergleichen die mit der täglich verkauften Auflage von Zeitungen, dann würde man sich schon ein bisschen am Kopf kratzen. Da müsste man dann ja zumindest fairerweise auf den Tag runterrechnen. Und ein kostenloses Produkt wie den Podcast mit einer kostenpflichtigen Zeitung zu vergleichen, da muss jeder selber wissen, ob das ein guter Vergleich ist.
Hinzu kommt auch noch, Steingart spricht in seiner Pressemitteilung nicht nur von Streams, es ist auch die Rede von Hörern und Downloads. Das sind ja unterschiedliche Begriffe. Wie unterscheiden die sich denn letztlich, Streams, Hörer und Downloads? Was steckt da jeweils dahinter?
Um einen Podcast zu hören, habe ich ja verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel auf dem Smartphone kann ich zu Hause im WLAN einfach mal kostenlos dann diesen Podcast runterladen und unterwegs hören. Braucht dann keine Internetverbindung. Das ist ein Download. Oder ich kann zum Beispiel auf Streaming-Plattformen oder auch auf verschiedenen Apps das einfach streamen. Also da wird dann nach und nach der Podcast in Teilen runtergeladen. Und da kommen wir schon zum ersten Problem. Wenn ich unterwegs bin in der mobilen Verbindung, dann lädt er halt nur eine kleine Portion von dem Podcast runter. Und wenn ich dann genug gehört habe, kommt die nächste kleine Portion. Unter Umständen ist das dann für so eine Plattform, sind das dann 10 oder 20 Zugriffe. Dahinter steckt aber nur ein einziger Hörer. Und das müssen wir dann halt sauber rauskriegen, damit wir zu den vernünftigen und auch realistischen Zahlen kommen. Und das ist eine große Schwierigkeit im Podcast-Bereich.
Gibt es Pläne, gibt es Ideen, wie künftig dieser vielfältige Markt einheitlicher gestaltet wird, auch die Zählung von Podcasts erfolgen?
Ja, da gibt es schon erste Ansätze, leider nicht in Deutschland, aber es gibt zum Beispiel in den USA den IAB-Standard, das steht für Interactive Advertising Bureau, die kümmern sich so ein bisschen darum, das Ganze zu vereinheitlichen. Zum Beispiel, dass man erst einen Podcast als gehört zählt, wenn er technischen Mindeststandards entspricht und eine Minute mindestens gehört wird. Und darauf aufbauend hat zum Beispiel auch der öffentliche Rundfunk in den USA, NPR, seinen eigenen Standard entwickelt. In Schweden gibt es den Pod-Index, der auch ganz genau hinguckt. Und das ist besonders spannend, weil da haben sich Radiomacher und auch Verlage zusammengetan, um einen landesweiten einheitlichen Standard zu etablieren. Und ich glaube, wir bräuchten sowas in Deutschland auch.
Öffentlich-rechtliche Sender sind Zahlen wichtig, Zahlen wie diese. Für private Anbieter wie Steingart und auch für ihren Arbeitgeber T-Online sind sie noch viel wichtiger, weil sie auch über den wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Kann man ähnlich wie im Printmarkt sagen, je höher die Zahlen, desto attraktiver wird ein Podcast, für Unternehmen Werbung zu schalten?
Grundsätzlich stimmt das. Natürlich möchte man als Podcast-Macher und Anbieter auch, dass der Podcast Verbreitung findet, dass der gehört wird. Also kann man schon sagen, natürlich freut man sich, wenn es eine steigende Nutzer- und Hörerschaft gibt. Aber es gibt natürlich gerade auch im Podcast-Bereich verschiedene Nischen-Podcasts. Und diese Podcasts sind ja per Definition auch nicht für die Masse gemacht. Also viele freie Podcaster bedienen halt ein ganz klares oder auch kleines Publikum. Für Werber mag das interessant sein, wenn man einerseits natürlich die Masse erreicht, mit einem Podcast wie zum Beispiel Gabor Steingart, der aber nicht auf Werbung setzt.
Genau, das kommt ja bei ihm doch hinzu, dass er sagt, ich setze überhaupt nicht auf Werbung bei meinem Produkt, auch künftig nicht.
Genau, und deswegen ist es so schwierig, wenn man jetzt diese Zahl 400.000 Hörer-Downloads pro Woche dann einfach mal so raushaut, weil ihn betrifft es ja gar nicht. Er möchte ja gar keine Werbung verkaufen. Diese Zahl steht da aber und wird zum Beispiel in Zeitungen, in anderen Podcasts genannt und gar nicht so ganz genau analysiert. Und dann steht diese Zahl 400.000 da und jemand, der Werbung schalten möchte, der hat diese Zahl im Hinterkopf. Und freie Podcaster oder andere, die vielleicht genauer hinschauen, die haben dann das Problem, dass die Werber dann einfach sagen, naja, das ist ja doch dann deutlich geringer. Der Grund ist einfach, dass Gabor Steingart da mit so einer Maximalzahl und einer Metrik wochenweise, ich kenne niemanden, der das ansonsten wochenweise analysiert, rausgeht und damit dann vielleicht auch so ein bisschen den Markt schwieriger macht.
Podcasts und wie ihr Erfolg gemessen wird. Einschätzungen waren das von Marc Krüger, Radiojournalist und beim Portal T-Online für die Audioinhalte verantwortlich. Vielen Dank. Egal ob Bayerischer Rundfunk, WDR oder auch unser Deutschlandradio, die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland und ihre Entscheider können nicht machen, was sie wollen. Ihre Programme werden kontrolliert. Jeder Sender hat beispielsweise einen Rundfunk- und einen Verwaltungsrat. Die Namen variieren von Haus zu Haus. Diese Gremien bestehen aus Vertretern der Gesellschaft, werden von Parteien, Kirchen oder Gewerkschaften entsandt. Doch genau das kritisiert der Medienwissenschaftler Hermann Rothermund. In der Frankfurter Allgemeinen hat er vergangene Woche gefordert, wir Bürger sollten die Rundfunkgremien direkt wählen können. Das wäre am Ende demokratischer. Leonhard Dombusch sitzt für die Interessensgruppe Internet aktuell im ZDF-Fernsehrat und äußert sich dort immer wieder kritisch über die Arbeit eben dieses Fernsehrats. Eine direkte Wahl der Gremienmitglieder, wie Rothermund sie fordert, hält er aber dennoch für keine gute Idee. Eine Gegenrede von Leonhard Dombusch.
Mag sein, dass Gremien wie Rundfunk- und Fernsehräte in der Öffentlichkeit kaum bekannt sind. Ihre Bedeutung für Glaubwürdigkeit und Legitimation öffentlich-rechtlicher Medien ist dennoch kaum zu überschätzen. Im Zeitalter digitaler Plattformen gibt es mehr denn je Bedarf nach der Herstellung von Öffentlichkeit, die nicht, wie auf Facebook und YouTube, primär von kommerziellen Profitinteressen geprägt ist. Gleichzeitig ist es dafür notwendig, eine demokratische Verankerung und Kontrolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sicherzustellen, ohne dessen Kontrollfunktion für demokratische Institutionen zu unterminieren. Die sogenannte Staatsferne von Rundfunkaufsicht ist deshalb genauso wichtig wie prekär. Die Legitimation öffentlich-rechtlicher Medien folgt wesentlich aus einem demokratisch festgelegten Auftrag. Diesen Auftrag sollen öffentlich-rechtliche Medien jedoch gerade auch in Form kritischer Berichterstattung über jene demokratischen Institutionen erfüllen, die wiederum über diesen Auftrag befinden. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, den Anteil staatsnaher Mitglieder in Aufsichtsgremien auf maximal ein Drittel zu beschränken, war deshalb eine wichtige Stärkung dieser Staatsferne. Viele der neuen Mitglieder im ZDF-Fernsehrat, die gesellschaftliche Bereiche wie inklusive Gesellschaft oder Regional- und Minderheitensprachen vertreten, nehmen ihre Aufgaben sehr ernst und agieren sowohl staats- als auch senderfern. In meinen mittlerweile 3 Jahren als Mitglied des ZDF-Fernsehrats habe ich aber auch miterlebt, dass die parteipolitische Verankerung unter vielen Mitgliedern jenseits der sogenannten Staatsbank durchaus stark ausgeprägt ist. Vor allem, wenn es um Personalentscheidungen wie die Wahl der Intendanz oder von Verwaltungsräten geht, spielt diese Schattenstaatsbank bisweilen eine eher unrühmliche Rolle und verhilft einer parteipolitischen Linie statt der kompetenteren Person zur Mehrheit. Deshalb aber die Mitglieder dieser Aufsichtsgremien direkt wählen zu lassen, wie es der Medienwissenschaftler Hermann Rotermund fordert, halte ich dennoch für verfehlt. Der dann zu erwartende Wahlkampf zwischen verschiedenen Listen würde letztlich zu mehr statt weniger Parteipolitik führen. Denn wie sollte bei einer Wahl von Listen deren Bildung entlang von politischen Weltanschauungen verhindert werden? Im schlimmsten Fall würden die jeweiligen Wahlsieger so in die Lage versetzt, öffentlich-rechtliche Medien entsprechend ihrer parteipolitischen Vorstellungen umzubauen. Dabei teile ich die von Rotermund formulierten Ziele völlig. Um die Unabhängigkeit der Aufsicht und die Vertretung der Allgemeinheit jenseits verbandlich organisierter Interessen zu stärken, schwebt mir ein anderes Modell vor. Ein Weg könnte darin bestehen, zumindest ein Drittel der Mitglieder von Rundfunk- und Fernsehräten per Los zu beschicken. Derart aleatorische Demokratie ist weder neu, schon in der athenischen Polis kam dieses Verfahren zum Einsatz, noch unserem politischen System völlig fremd. In der Justiz wird die gesellschaftliche Rückbindung immer schon auch über Laiengerichtsbarkeit sichergestellt. Geschworene oder Schöffen werden per Losverfahren ausgewählt. Wenn aber sogar die Entscheidung über die Bestrafung schwerster Delikte per Los ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern zugestanden wird, warum dann nicht auch im Bereich der Rundfunkaufsicht? Selbst wenn einige der übrigen Mitglieder parteipolitisch zuzuordnen sind, müssten sich alle ernsthaft um die Stimmen dieser Rundfunkschöffen bemühen. Ergänzt um stärkere Transparenzpflichten, wie zum Beispiel hinsichtlich der Veröffentlichung von Sitzungsunterlagen, würde so eine Besetzungslogik dazu beitragen, öffentlich-rechtliche Medien klar und glaubwürdig jenseits von Markt und Staat zu verankern.
Eine Idee des ZDF-Fernsehratmitglieds Leonard Dobusch.
Neues von nebenan. Lokaljournalismus mit Zukunft.
Eine größere Medienvielfalt dürfte es in keiner deutschen Stadt geben. Trotzdem hat sich in Berlin gerade eine Initiative gegründet, die mehr und besseren Lokaljournalismus anbieten will. Denn die Zeitungen berichten in erster Linie über das Land Berlin und kaum über die 12 Bezirke. Dabei ist jeder Bezirk für sich schon eine Großstadt. In Neukölln leben zum Beispiel 330.000 Menschen. Stoff genug also für ein neues Angebot. Am Wochenende haben sich die Initiatorinnen und Initiatoren zum ersten Mal getroffen. Claudia van Laak war für uns dabei.
Prenzlauer Berg Nachrichten. Vor 9 Jahren hat Juliane Wiedemeyer diese Online-Zeitung mitgegründet. Jetzt will die freie Journalistin gemeinsam mit anderen einen Schritt weitergehen. Ziel ist ein politisches Online-Medium für die Berliner Bezirke. Der Name? Die Stadt Berlin.
Also es ist der Arbeitstitel. Es könnte zum Problem werden, wenn ich bei der Stadt Berlin anrufe und sage, ich bin die Stadt Berlin.
Die Stimmung ist gut an diesem Samstag im Haus der Demokratie im Prenzlauer Berg. Mehr als 20 Interessierte sind gekommen, wollen ihre Kompetenzen, ihre Zeit und vielleicht auch ihr Geld investieren in ein neues Medium, das sich um Lokales und Sublokales in Berlin kümmern will. Juliane Wiedemeyer sieht dafür einen großen Bedarf.
Es gibt 12 Berliner Bezirke mit eigenen Bezirksparlamenten. Das heißt, es braucht sehr viel Personal, um das kontinuierlich anzuschauen. Und ich denke, eine kontinuierliche Bezirksberichterstattung ist etwas, was auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient.
Die Berliner Morgenpost hat ihre Bezirksseiten schon vor Jahren eingestellt. Der Tagesspiegel steigt wieder ein ins Sublokale mit wöchentlichen Newslettern für Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg und die anderen Bezirke. Das Besondere an der neuen Initiative, hier sind neben Journalistinnen und Journalisten auch eine ganze Reihe IT-Spezialisten mit an Bord.
Das Schöne ist, wenn wir jetzt tatsächlich 2019 eine Zeitung oder ein Medium neu gründen, dann denkt man das halt anders als die Zeitungen, die schon existieren.
Der Softwareentwickler Andrei Sandorf zum Beispiel. Er kümmert sich um die Arbeitsgruppe Civic Tech, also um die Frage, wie vorhandene Daten für die Zivilgesellschaft und für das neue Lokalmedium nutzbar gemacht werden könnten. Ein Beispiel.
Wir machen ein Dossier über eine Baustelle und dann lassen wir die Automatik alle Sitzungsprotokolle dazu anzeigen, die zu diesem Thema in den Ratsparlamenten besprochen worden ist und wann zum Beispiel die nächste Ratssitzung zu diesem Thema ist, sodass man auch hingehen kann.
Bestehende Online-Formate und Datenbanken könnten in das neue Medium integriert werden, um für mögliche zahlende Nutzer interessant zu sein. Ideal wäre ein digitaler Pfadfinder durch den Berliner Behördendschungel. Für Eltern Datenbanken zu Kitas und Schulen in der Nähe. Karten und Geoinformationssysteme, die anzeigen, ob und welche Art von Baustellen demnächst nebenan geplant sind. Ohne Datenjournalismus geht im Jahr 2019 gar nichts mehr, sagt Softwareentwickler Andrei Sandorf.
Dass wir unsere Lesenden aufrufen, Daten zu sammeln und daraus dann eben die Geschichten zu entwickeln. Ein kurzes Beispiel war eine Lärmkarte, dass wir Leute dazu aufrufen können, Sensoren bei sich aufzustellen, um den tatsächlichen Lärmpegel ihrer Straße zu messen, vergleichbar auch zu den schon existierenden Feinstaubprojekten.
Ohne eine Community, die das Ganze finanziell unterstützt und sich auch aktiv beteiligt, ist das neue Medium namens Die Stadt Berlin nicht denkbar. Doch zahlende Abonnenten, also private Geldgeber einerseits und unabhängiger, kritischer Journalismus andererseits, das passt nicht immer zusammen, weiß auch Juliane Wiedemeier.
Dass also niemand, der sagt, ja, ich bin doch hier zahlendes Community-Mitglied, also möchte ich, dass jetzt hier meine Bürgerinitiative besonders gefeatured wird und alle Leute, die das blöd finden, was wir machen, dass die nicht auftauchen. Das kann natürlich nicht sein.
Ein weiteres Problem, die Stadt Berlin möchte ein neues Medium für die gesamte Stadtgesellschaft sein. Ein Angebot für alle, nicht nur für diejenigen, die dafür bezahlen.
Das heißt, wir können nicht Leute ausschließen, nur weil sie keine Kohle haben.
Ob das selbstverständlich interaktive und smartphone-taugliche, politisch unabhängige neue Berliner Lokalmedium demnächst Realität wird, das hängt jetzt von den Akteuren selber ab.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo, hier ist Gilbert Schomaker, stellvertretender Chefredakteur der Berliner Morgenpost. Unser großes Thema zu morgen sind die Mieten in Berlin. In Berlin wurde nämlich heute der Mietspiegel vorgestellt. Danach liegt der Quadratmeterpreis im Moment bei 6,72 Euro. Das heißt eine Steigerung im Vergleich zum letzten Mietspiegel, der vor 2 Jahren veröffentlicht wurde, um 5%. Das ist nicht so viel wie in den vergangenen Jahren. Dort gab es deutlich höhere Sprünge. Allerdings tut das immer noch der Stadt und vielen Mietern ganz schön weh, was da an Mietsteigerungen auf sie zukommt. Deswegen ist auch unser großes Thema eine Analyse, welche Wohnungen genau werden denn teurer. Es sind die kleinen Wohnungen, gerade die, die für Studenten und für Singles gedacht sind. Die steigen deutlich an, teilweise bis zu 15%. Und die Altbauviertel, auch dort sind deutliche Mietsteigerungen zu verspüren.
Um einen 3 Jahrzehnte alten Erfolgsroman aus den Niederlanden geht es gleich im Büchermarkt. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Tschüss.